Deutschlandfunk, kontrovers.
Willkommen zum Start in eine Schicksalswoche, wie das jetzt in britischen Medien heißt. Nicht, weil Großbritannien wie ursprünglich geplant am kommenden Freitag aus der EU ausscheidet. Eine Schicksalswoche vielmehr deswegen, weil Premierministerin May zum Rücktritt gedrängt werden soll, so wird spekuliert. Und weil zumindest der Kurs vorgegeben werden muss in der unendlichen Brexit-Geschichte jetzt in dieser Woche. Muss das Unterhaus noch einmal über den schon abgelehnten Ausstiegsvertrag abstimmen? Und wenn nicht, und danach sieht es im Moment ja aus, wie geht es dann weiter? Droht dann ein harter Ausstieg oder kommt es zu einem langen Aufschub, zu neuen Verhandlungen und vielleicht sogar zu einem zweiten Referendum? Ist das ein Drama, in dem es eigentlich nur Verlierer gibt? London oder Brüssel, wer gewinnt im Brexit-Poker? Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Zagatta am Mikrofon und zwei Gästen auf der Insel. Peter Bild, britischer Journalist und Publizist. Er hat lange in Deutschland gearbeitet, für zahlreiche, vor allem britische Medien und ist uns von der BBC in London zugeschaltet. Jürgen Grönig ist mit dabei, ehemals Korrespondent des Deutschlandfunks und der Wochenzeitung Die Zeit in Großbritannien. Er arbeitet als freier Journalist in London. Und wie die EU auf das blickt, was sich jetzt auf der Insel tut, das kann Bettina Klein jetzt bei uns mit einbringen, unsere Korrespondentin in Brüssel. Frau Klein, Herr Bild, Herr Grönig, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen,
hallo.
Wenn Sie uns zuhören, können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464. Ich wiederhole nochmal 00800 44644464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben zur Frage London oder Brüssel, wer gewinnt im Brexit-Poker?
Klaus Hochscheid, Bad Bergzabern. Der Brexit kommt und verlieren werden beide Seiten. Sicherlich wäre ein weicher Brexit auch möglich gewesen. Aber jede Seite hat auf ihren Maximalforderungen bestanden. Verloren hat vor allem der europäische Gedanke.
Das Ganze ist so idiotisch und entsetzlich. Also allenfalls gewinnen die Russen und Chinesen, weil Europa grundlegend geschwächt sich selber hat und damit Ende der Fahnenstange.
Frank Wilberger aus Biberach. Das Brexit hat keine Gewinner. Die EU muss nur versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten.
Andresen, Neuromsdorf. Ich hoffe, dass die Engländer gewinnen und möglichst bald da rauskommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die Neoliberalen in London und in Brüssel spielen ja Hand in Hand. Und es kann gut sein, dass gegen jede Demokratie dieses Abstimmungsergebnis einfach über den Haufen geschmissen wird und sich die Neoliberalen durchsetzen und sie weiter die Engländer in der EU gefangen halten.
Kretschmann, ich finde es nicht gut, wie Sie diese Frage stellen, weil genau das ist es, was am Ende bei den Menschen in England genauso wie in Europa hängen bleibt, dass es eine Auseinandersetzung wäre, wo es um die Macht zwischen Europa und England geht und wer da jetzt eigentlich wie drauf tritt und wer am Ende gewinnt. Darum geht es hier nicht. Es geht hier darum, dass Populisten in einer Stimmungssituation gegen Flüchtlinge es geschafft haben, in England einen Austritt aus der EU zu schaffen, ohne aber der Bevölkerung klarzumachen, was es halt heißt, aus einem Vertrag auszutreten, ohne einen neuen Vertrag zu haben, der in der internationalen Wirtschaft und so weiter und so fort halt einfach wichtig ist.
Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer, und beginnen wir vielleicht gleich mit dem, was da Herr Kretschmann gerade eben gesagt hat. Man solle nicht nach Gewinnern fragen in dieser Diskussion. Aber sind diese Brexit-Verhandlungen, sind die nicht längst schon zu einem Machtkampf zwischen Brüssel und London geworden? Jürgen Grönig, freier Journalist in London, wie sehen Sie das?
Also ich scheue mich ein bisschen, dem Machtkampf zuzustimmen. Natürlich sind zwei Verhandlungspartner dabei gewesen, zu diskutieren oder zu sprechen darüber, wie man sich trennen kann. Das hat es noch nie in der Geschichte der EU gegeben. Es ist völliges Neuland gewesen. Entsprechend chaotisch läuft das Ganze ab. Es ist eine Mischung aus Shakespeare-Tragödie hier in Großbritannien und Carry-on Brexit, also eine Komödienfarce. Und es ist beides zugleich. Aber ich glaube, von Gewinnern und Verlierern zu sprechen oder das Ganze zu reduzieren auf ein Pokerspiel, ist überflüssig. Ich stimme der Weisheit der Hörer des Deutschlandfunk zu, die sagen, es werden beide verlieren. Beide sind in einer Krise. Europa ist, EU ist in einer Krise, Großbritannien ist in einer Krise und beide werden aus dieser Krise geschwächt hervorgehen.
Bettina Klein, Korrespondentin in Brüssel. Als der Vertrag, dem die Briten jetzt nicht zustimmen wollen, als der ausgehandelt war, da haben EU-Politiker auch in unserem Programm gesagt, wir haben uns mit allem, was uns wichtig war, durchgesetzt. Wie sieht man das in Brüssel? Ist es da eine Art Machtkampf mittlerweile geworden?
Also ich würde auf jeden Fall dem Hörer Herrn Kretschmann zustimmen, dass man das nicht auf diese Frage zuspitzen sollte. Ich würde das wirklich nicht in diesen Sportkategorien diskutieren, weil ich persönlich glaube, dass genau um diese, ich sag mal, kriegerischen Untertöne zu überwinden, einstmals die Europäische Union gegründet wurde. Und wir haben in den vergangenen 3 Jahren und vielleicht sogar noch länger gesehen, wie dünn eigentlich der zivilisatorische Firnis ist und welche kriegerischen Töne sozusagen an die Oberfläche kommen, sowohl von London als auch von einigen Stimmen einfach in Europa. Ich glaube, dass die EU gut beraten ist und das bisher auch versucht hat, es so rational wie möglich anzugehen. Wir haben das jetzt auch beim Gipfel erlebt. Man hat versucht, einen Zeitplan vorzugeben. Man hat versucht, sich da in den Fahrersitz zu setzen. Aber natürlich ist weiterhin der Ball in London und Brüssel oder die Europäische Union, besser gesagt, alle anderen 27 Staaten sind weiterhin dazu verdammt zuzuschauen, was in London passiert. Und das erscheint mir weiterhin offen. Das werden die Kollegen sicherlich genauer beantworten können.
Peter Bild, britischer Journalist in London. Wie empfinden Sie als Engländer diese Verhandlungen? Geht es da noch um die Sache in erster Linie? Oder ist das schon eine Art Machtkampf geworden, wenn man sich jetzt diese letzten Sitzungen auch wieder angeschaut hat in Brüssel?
Sie werden es ungern hören, dass ich mit Ihren Zuhörern und auch mit meinen Kollegen, die schon gesprochen haben, dass ich alles zustimme. Das ist jetzt nicht so kontrovers vielleicht, wie Sie es gehofft haben. Aber zum Titel, also Poker. Ich kenne ja kein Pokerspiel, dass man nur mit sich selbst gespielt hat. Und das hat London bis jetzt gemacht. Und das Spiel ist noch immer nicht zu Ende. Alles einsetzen auf eine Karte, welche Karte, alles ist, glaube ich, noch im Spiel. Und wenn man da noch vom Ball spricht, ein Pokerball, das wird noch chaotischer, wenn man gleichzeitig pokert und Tennis spielt.
Herr Sagatta, wenn ich da einhaken darf.
Herr Grönig, gerne.
Das Bild des Pokerspiels aufzugreifen. Wenn es je eine schlechtere Pokerspielerin gegeben hat als Theresa May, dann muss die erst wahrscheinlich noch geboren werden. Sie hat alles falsch gemacht. Wenn sie nichts erreichen wollte, wenn sie den schlechtesten möglichen Deal erreichen wollte, dann hätte sie genauso so sich verhalten müssen. Sie hat von Beginn an ihre stärkste Karte, nämlich die finanzielle Regelung, dem Diktat der EU folgend, die natürlich viel härter und viel cleverer und auch viel entschlossener war, Großbritannien schlecht rauskommen zu lassen. Völlig verständlich. Ich mach das nicht als Vorwurf. Die hat verlangt, bevor wir über irgendwas anderes sprechen, dann reden wir erstmal über die finanziellen Zuwendungen, die Großbritannien zahlen muss. Mhm. Und das hat Theresa May gewährt, 39 Milliarden Pfund.
Mhm. Also doch eine Art Machtkampf.
Ja, natürlich. Ja. Ich meine, wenn man verhandelt, darf man nicht seine stärkste Karte gleich wegspielen und ohne Gegenleistung weggeben. Das war töricht. Und Theresa May hat sich als Katastrophe erwiesen.
Wenn ich auch wieder einhaken
Herr
darf.
Herr Bild, gerne.
Ich finde nicht, dass Theresa May besonders schlecht gespielt hat. Sie hat aber eine furchtbare Hand gehabt und eine unmögliche Hand.
Schlechte
und hat
Karten.
Ganz, ganz schlechte Karten.
Und noch schlecht und gespielt.
Und hat dann sogar gespielt, wo sie noch gar nicht hätte spielen müssen. Also diesen Artikel 50... schon vor 2 Jahren, hätte sie also niemals hervorrufen müssen, bevor sie eine Ahnung hatte, wo sie damit hin wollte. Und das ist ja das Problem. Nachdem sie diesen Artikel schon deklariert hat, glaube ich, hat sie ein relativ gutes Deal gespielt, auch wenn es natürlich lange nicht so gut ist wie die Situation ohne Brexit. Mhm.
Frau Klein, Sie haben ja diese vielen Treffen, die es da mittlerweile gegeben hat, in Brüssel miterlebt. Eindruck jetzt letzte Woche, so wurde das immer wieder geschrieben, Frau May nerve die ganze EU, sie habe ein schwaches Bild abgegeben, keine neuen Vorschläge. Wie sehen Sie das? Ist das ohne May, wäre das mit irgendjemandem anderen leichter? Oder wie wirkt Frau May in diesen Verhandlungen? Wie hat die auf die EU, wie hat die auf Sie gewirkt?
Also ich glaube, lange Zeit hat man ja doch auch Verständnis für sie gehabt und hat versucht, sie doch auch zu stützen, weil man gesehen hat, in welch schwieriger Situation sie in Großbritannien war. Man hat versucht, sie gewissermaßen auch gegen die ganz harten Brexiteers dort zu verteidigen. Meine Wahrnehmung ist, in den vergangenen Monaten ist die Geduld und das Verständnis wirklich heruntergegangen. Und es war offenbar ganz besonders deutlich zu spüren beim EU-Gipfel jetzt am Donnerstag und Freitag, wo sie zwar alle möglichen Fragen beantwortet hat, aber nicht substanziell in der Sache erklären konnte, wie sie ihrem Deal noch zu einer Mehrheit verhelfen möchte und wie es dann überhaupt weitergehen will. Und das hat die Ungeduld, glaube ich, nochmal angeheizt. Es kam auch dazu, dass man dieses Treffen wirklich auf allerhöchster Ebene der Staats- und Regierungschefs selbst diskutiert hat am Donnerstag und nicht sehr viel Expertenarbeit da vorher leisten wollte. Daher sozusagen kam die Ungeduld und die Unzufriedenheit vielleicht auch etwas deutlicher dann zu tragen. Meine Wahrnehmung ist, es herrscht wirklich inzwischen eine gewisse Ernüchterung und ein sehr starkes Bedürfnis nach klaren Verhältnissen. Und ich glaube, inzwischen ist sogar, das ist jetzt einfach eine Vermutung von mir oder eine These, dieses ganz große Schreckgespenst, oh oh, der No-Deal kommt, es wirkt, ich sag mal rein psychologisch, nicht mehr dermaßen bedrohlich, weil man auch sieht, es muss jetzt irgendwann mal ein Ende haben. Und das Verständnis auf europäischer Seite für das innenpolitische Chaos in Großbritannien ist nur noch sehr begrenzt. Und man sollte an der Stelle auch mal auseinanderhalten, was sich sozusagen auf der Insel oder im Vereinigten Königreich abspielt und wie das in der Europäischen Union gewesen ist. Herr Krönig hat darauf hingewiesen, sozusagen, dass May relativ schnell die Karte Finanzleistungen aus der Hand gegeben hat. Natürlich, ganz am Anfang, wir erinnern uns, galt das noch als der große Punkt des Scheiterns. Die Briten werden nicht zusagen, dass sie sozusagen in den Haushalt weiter einzahlen. Das war dann relativ bald einkassiert. Aber mich würde auch mal interessieren, Herr Krönig, haben Sie ein Verständnis dafür, dass die Europäische Union da auch die Interessen von 27 anderen Staaten wahren muss und deswegen auch darauf gedrungen hat, dass die Briten sozusagen sich bereit erklären, sich an ihre einmal gegebenen Zusagen zu halten und dann dementsprechend auch weiter einzuzahlen?
Geben wir gleich weiter, die Frage.
Völlig klar. Natürlich habe ich völliges Verständnis für die EU als Ganzes, die ja auch in einer Situation konfrontiert war, mit einer Situation, wo plötzlich jemand raus will, noch nie da gewesen, und man natürlich versuchen muss, das Ganze zusammenzuhalten. Übrigens, wenn Sie von der Europäischen Union sprechen, ich möchte bei dieser Gelegenheit einwerfen, sie gibt es zwar bei den Verhandlungen formal, aber wenn Sie Europa sich anschauen, wenn wir reden über die britische Krise und das britische Selbstverständnis, aber schauen Sie sich die Europäische Union an, sie ist in ebenfalls einer existenziellen Krise, sie fällt in Zeitlupe auseinander. Schauen Sie sich an, was Italien macht, schauen Sie, was die Oststaaten, die sich weigern, an der Flüchtlingspolitik und an der Verteilung wahrzunehmen. Die EU ist in einer mindestens so großen Krise wie das Vereinigte Königreich. Und ich würde bei dieser Gelegenheit gerne darauf hinweisen, dass wir über Brexit überhaupt nicht reden würden, wenn nicht zwei Dinge passiert worden wären. Erstens Angela Merkels schlecht beratene Öffnung, zeitweilige Öffnung der Grenzen, ohne eine jegliche europäische Konsultation und Absprache, selbst mit dem engsten Verbündeten Frankreich, Nummer eins. Und zweitens, wenn die EU in ihrer Weisheit David Cameron, der frühere Premier, der ja in der EU bleiben wollte, und aber eine Nachbesserung, gewisse Restriktionen für die Bewegungsfreiheit innerhalb der EU für Großbritannien aushandeln wollte, mit leeren Händen nach Hause geschickt worden ist. Diese beiden Faktoren haben in entscheidender Weise zu der Mehrheit, zu der knappen Mehrheit von 52 zu 48 beigetragen. Also da sollte man nicht vergessen, dass die EU eine Mitschuld an diesem Dilemma trägt, die aber auch gleichzeitig ein Hinweis darauf sind, dass es kriselt und dass die EU selbst in dieser Krise ist. Man kann ja überhaupt nicht mehr von einer einheitlichen EU sprechen, wenn sie sich verschiedene ökonomische, außenpolitische und andere Faktoren anschauen.
Frau Klein, bevor Sie antworten.
Darf ich hier einhaken?
Ja, Sie dürfen ja gleich, aber einen Moment, wir haben den ersten Hörer in der Leitung, erwartet ja, schon bitte ein bisschen, deswegen würde ich den gerne noch reinnehmen, dass wir das noch schaffen in den nächsten Minuten. Hatto von Hatzfeld hat uns angerufen aus Würzburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Herr von Hatzfeld, Ihre Meinung zu unserem Thema heute, der Brexit, wie geht's weiter? Wer setzt sich da durch? Ist das ein Machtkampf? Wie blicken Sie auf diese ganze Auseinandersetzung mittlerweile?
Ja, auf jeden Fall ist das ein großes Dilemma und ein großer Schaden für die EU und natürlich für Großbritannien, auch egal, wie das ausgehen wird. Und man kann jetzt eigentlich nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Und da habe ich den Eindruck, dass viele britische Politiker vor allem immer noch zunächst an ihre eigenen Parteien denken und nicht daran, das für alle Bürger das gut zu machen. Aber eine Frage habe ich eigentlich noch an die Beteiligten hier im Studio, die sich vielleicht besser auskennen. Es gibt in Großbritannien auch Diskussionen darum, ob überhaupt ein No Deal, also der Austritt ohne einen Vertrag, wirklich der Legal Default, also das heißt die Standardsache wäre, wenn das Parlament es jetzt nicht schafft, zu einer Entscheidung zu finden. Denn das Parlament hat ja entschieden, und zwar gezwungen vom obersten Gericht, was sagte, das Parlament muss die Zustimmung machen, das gehört zu seiner Souveränität dazu, dass eben dieser Deal verhandelt wird und am Schluss der Austritt stattfindet. Das Parlament hat noch nicht entschieden, dass ein No-Deal-Brexit möglich ist. Im Gegenteil, es hat sogar explizit gesagt, der ist nicht möglich. Und so gibt es britische Juristen, die sagen, eigentlich ist, wenn das jetzt so hinauslaufen würde, die Frist abläuft, dann hat einfach das Parlament diese Mitteilung nach Artikel 50 des Vertrags nicht umgesetzt. Und damit wäre nach der Ablauf der Frist Großbritannien einfach immer noch in der EU.
Ja, danke für die Frage. Ich gebe Sie gerne nach London weiter. Vielleicht kann Herr Bild das beantworten. Also mein Kenntnisstand ist, die Gesetzeslage ist so, wenn es jetzt da keine Übereinkunft gibt, keine Zustimmung zu einem Vertrag, dann scheidet Großbritannien in dieser Woche am Freitag aus der EU aus. Herr Bild, wie ist da Ihr Wissensstand im Moment? Wie ist das?
Da streiten sich sogar die Juristen, die viel mehr darüber wissen als ich. Es ist nämlich so, also technisch hat ja, ist das Gesetz, steht noch, dass Großbritannien am 29. austritt. Auch wenn das Parlament gesagt hat, No Deal soll weg vom Tisch. Aber einfach eine Erklärung dazu, auch mit großer Mehrheit vom Parlament, ist nicht gleich wie ein Gesetz. Und daher ist das Gesetz noch gültig, dass wir anscheinend noch austreten würden am 29. Ich habe noch die Hoffnung, die vielleicht schwindende Hoffnung, dass Frau May oder vielleicht ihre Nachfolger, wenn sie nicht mehr im Amt ist, was sehr gut möglich ist, noch in dieser Woche, den Artikel 50 einfach zurückziehen würde, in diesem Fall, statt ohne Deal, ohne Vertrag, jetzt hier auszutreten aus der EU. Ich meine, ich glaube, es wäre ja unverantwortlich und ich kann mir kaum vorstellen, dass auch eine ganz sture Politikerin, die realitätsfern ist, wie Frau May, sich das leisten könnte, einfach ohne Deal jetzt auszutreten. Es ist mir fast undenkbar.
Herr Grönig, das diskutieren wir nachher sicher noch ausführlich, ob Frau May Ende der Woche noch im Amt sein wird. Wie schätzen Sie jetzt die Gesetzeslage ein? Wenn nichts passiert, wenn das Unterhaus sich auf nichts einigen kann jetzt, wäre dann Großbritannien am Freitag draußen aus der EU?
Also ich bin froh, dass ich kein Jurist bin, der diese heikle Frage erörtern muss. Aber ich nehme an, dass diese Frage sich jetzt ohnehin nicht stellen wird.
Weil was passiert.
Ich glaube, dass das wird was passieren wird vorher. Ja.
Und was da passiert, darüber reden wir gleich nach den Nachrichten weiter. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Kontrovers, heute zum Thema London oder Brüssel. Wer gewinnt im Brexit-Poker? Sie können uns noch anrufen, wenn Sie sich beteiligen wollen und oder Ihre Meinung einbringen wollen, unter der 00800 4464 4464. Und wir diskutieren dann weiter mit Peter Bild, dem britischen Journalisten, mit Bettina Klein, unserer Deutschlandfunk-Korrespondentin in Brüssel, und mit Jürgen Grönig, freier Journalist in London. Da hat uns die Technik im Stich gelassen, aber jetzt können wir unsere Sendung Kontrovers fortsetzen mit Martin Sagatta im Studio und mit drei Gesprächsgästen, die heute dabei sind. Auf der Insel der britische Journalist Peter Bild von der BBC zugeschaltet, Jürgen Grönig auch, freier Journalist in London, und Bettina Klein, unsere Deutschlandfunk-Korrespondentin in Brüssel. Unser heutiges Thema: London oder Brüssel, wer gewinnt im Brexit-Poker? Und da knüpfen wir an das, was wir, wo wir thematisch waren, direkt vor den Nachrichten und vor dieser Sendepause, die wir da jetzt leider hatten. Da ging es um das juristische Verfahren. Da hat uns Jürgen Grönig gerade gesagt, er geht davon aus, dass es in dieser Woche irgendeine Form von Übereinkunft im Parlament geben wird, dass man dann fortfahren kann mit diesen Verhandlungen um den Brexit, um den Ausstieg der Briten aus der EU. Bettina Klein aus Brüssel, Sie wollten auch noch was dazu sagen, wie die Brüsseler Sicht, wie die Sicht der EU auf dieses juristische Thema zumindest ist.
Ja, also diese Frage, ob es da noch Hürden geben könnte, dass man quasi den 29. März verschiebt, die geisterten auch schon in der vergangenen Woche, zumindest Social Media herum. Aus EU-Sicht ist es in jedem Falle so, Artikel 50 sagt ganz klar, das Land, das austreten möchte, kann um eine Verlängerung bitten. Das ist geschehen. Die 27 anderen Staaten in diesem Fall müssen einstimmig zustimmen. Das ist aus EU-Sicht auch geschehen. Das Ganze ist noch am Freitag formalisiert worden. Es gab also einen Brief des ständigen Vertreters des Vereinigten Königreiches bei der Europäischen Union an die Europäische Union. Da wurde das nochmal bestätigt. Und aus europäischer Sicht ist das jetzt eigentlich formalisiert. Ich bin nicht sicher, ob ausgerechnet in diesem Fall nationales Recht, EU-Recht schlägt. Das können die Kollegen in London sicherlich besser beantworten. Das heißt, ob es wirklich möglich ist und denkbar ist, dass, wenn das Parlament in London dem nicht zustimmt, dass dann tatsächlich noch die Gefahr besteht, dass Großbritannien am 29. März rausfällt. Mein Wissensstand ist, das ist quasi über die europäischen Verträge jetzt eigentlich geregelt. Man hat gesagt, entweder das Abkommen geht durch, dann bekommt ihr Zeit bis zum 22. Mai. Oder es geht nicht durch, dann habt ihr bis zum 12. April Gelegenheit, euch zu überlegen, ob ihr an den Europawahlen teilnehmen wollt. Unter dieser Voraussetzung könnt ihr auch nochmal, so steht es nicht drin, aber das ist ja der Hintergedanke dabei, könntet ihr auch nochmal um eine weitere Verlängerung bitten. Ich bin nicht sicher, welche juristischen Hürden sich jetzt da in London noch auftun.
Ich glaube, da machen wir auch, Herr Bild, ja, wenn ich da, ja. Ich wollte fast einen Punkt machen in diese Diskussion und Sie eigentlich fragen, wie es weitergeht. Aber sagen Sie, was Sie sagen wollten.
Ja, ich habe heute sogar von einem Juristen einen sehr interessanten Artikel gelesen. Es ist nicht klar, dass eben das Schreiben dieses Briefes überhaupt legal war, weil das Parlament hätte vorher, nicht nachher, zustimmen müssen. Und es ist jetzt die Frage, ob Frau May überhaupt legal gehandelt hat.
Sind wir großzügig?
Das Parlament hat ja zugestimmt, überhaupt eine Verlängerung zu beantragen. Es kam dann nur nicht die Verlängerung, die gewünscht war, bis 30. Juni, sondern eine kürzere.
Ja. Ich glaube, wir machen einen Punkt hinter das Juristische und fragen Jürgen Grönig, wie geht es jetzt weiter in dieser Woche? Was erwarten Sie? Man liest da überall, aus Großbritannien gibt es die Beschwerden, man beuge sich schon wieder einem Diktat der EU. Übernimmt die EU da jetzt so langsam das Heft mit der Tagesordnung? Wie geht es aus Ihrer Sicht jetzt in dieser Woche konkret weiter?
Also um eine etwas andere Dimension reinzubringen, will ich Sie konfrontieren mit einer von vielen hier in Großbritannien, vor allem von denen, die für Brexit gestimmt haben und Brexit wollen, verbreiteten Annahme oder Theorie oder Verschwörungstheorie. Und da ist einiges dran. Am Ende, so ist das zu lesen, zum Beispiel Dominic Lawson, der frühere Chefredakteur des Independent und Kolumnist und Sohn des früheren Schatzkanzlers Nigel Lawson, dem Margaret Thatcher gedient hat, der sagt, es ist, das Establishment wird am Ende gewinnen. Mit dem Establishment, das ist ein ungenauer Begriff, das wissen wir alle, ist gemeint die Civil Servants, also die Staatsdienerklasse, die nie Brexit wollten. Und die deshalb, das ist durchaus glaubhaft, Margaret Thatcher, Theresa May nicht besonders gut beraten haben oder jedenfalls nicht im Sinne von einem erfolgreichen Brexit. Zweitens, die akademische Klasse, das Business. Die Mehrheit der Parlamentarier, 75% der Parlamentarier, wollen keinen Brexit. Und diese zusammen mit der EU haben arrangiert, dass es so laufen wird, dass es bis zum 22. Mai eine Extension gibt, eine Verlängerung des ganzen Prozesses. Und am Ende wird dann eine Phase von 2 Jahren folgen, in der die Ungewissheit weiter wächst, der Verdruss mit diesen unklaren Sachen und mit dieser unklaren Situation und der Zukunft Großbritanniens. Und in dieser Zeit rechnet man damit, dass die Forderung nach einem zweiten Referendum so wachsen wird, dass es dazu kommen wird. Und dann, das ist also das Szenario, was die Brexiteers fürchten oder was sie heraufziehen, sehen nicht gar nicht fürchten, das sehen sie, das ist die neue Wirklichkeit, in der EU und das Establishment, ich habe es definiert, die globale Klasse, die Medien, die meisten Medien sind für diese Lösung, dass es so kommen wird.
Außer der britischen Boulevardpresse, glaube ich.
Das ist eine wunderbare Verschwörungstheorie.
Ja, ja, aber natürlich, da ist einiges dran.
Ja, aber wirklich, wenn ich lese, dass Dominic Lawson, den ich mal gut gekannt habe, von anderen spricht, Establishment. Wer ist nicht mehr Establishment als Dominic Lawson?
Natürlich, völlig klar.
Das müssen Sie jetzt noch unseren Hörern sagen. Wer ist Dominic Lawson?
Dieser Begriff Establishment wird immer von denen ja verwendet, wenn es um andere geht, wenn man in der Opposition ist oder wenn man in einer Minderheit ist oder gegen etwas sein will, dann sagt man, aha, die Establishment, die wollten das.
Sie haben völlig recht.
Völlig absurd.
Ich will Ihnen nicht widersprechen.
Das erinnert mich übrigens auch sehr stark an die Diskussion, die wir in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, nicht wahr? Der Präsident Donald Trump, der immer spricht von Deep State und damit genau die Klientel anspricht, Herr König, die Sie auch gerade erwähnt haben. Ne? Das sind also die Staatsbediensteten im Auswärtigen
Amt. Völlig richtig. Ich habe
nichts anderes tut, als wirklich die Axt an die Wurzeln der demokratischen Institutionen legt. Das sollten wir nicht vergessen. Und deswegen finde ich Verschwörungstheorien, nein, schon wenn man sie so nennt, sollte man zunächst mal in Frage Zeichen hintersetzen.
Ich habe Folgendes gesagt. Ich habe erstens wiedergegeben, was viele denken. Und zweitens...
Zu Recht, ja.
Völlig klar. Und zweitens ist es so, dass natürlich das Interesse einer starken Gruppe von Leuten, von Menschen, die für den Verbleib in der EU ist. Und wenn ich sage, dass wir hier auch eine Auseinandersetzung haben zwischen direkter und repräsentativer Demokratie, die sich ja auch abspielt, das sollten wir nicht vergessen. 75% der Abgeordneten sind gegen einen Austritt aus der EU.
Nicht mehr.
Die Wähler,
nicht mehr. Waren die vielleicht mal.
Ja,
jetzt
aber
haben die trotzdem Angst, dass sowas
ja,
zu
ja,
sagen.
Ja, gut, das mag so sein. Aber sie sind, und es gibt keine Mehrheit für einen Brexit im Parlament. In dem Volk sah es etwas anders aus. Und es ist nach wie vor tief gespalten, wie auch die Parteien selbst tief gespalten sind. Und es hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, sondern zu sagen, dass der Civil Servant, also die Ministerialbürokratieklasse, Business, die Wirtschaft, die akademischen Institutionen, auch die großen Medieninstitutionen, auch die Times gehört dazu, auch die BBC sowieso. Sie alle wollen eigentlich keinen Brexit.
Was will Herr Papke? Wir haben nämlich unsere Telefonleitungen auch wieder hinbekommen. Die stehen wieder und Herr Papke ist am Telefon, hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Papke.
Guten Morgen in die Runde.
Ja, wie blicken Sie auf unser Thema London oder Brüssel? Wer gewinnt im Brexit-Poker?
Ja, da habe ich auch keine Kristallkugel. Aber ich wollte gerne mal einen Gedanken in die Debatte werfen. Und vielleicht kann Mr. Bild da vielleicht sogar etwas Näheres noch dazu beitragen oder die anderen Kollegen. Sie haben vor den Nachrichten haben Sie von dem Pokerspiel von Frau May gesprochen. Was macht denn die amerikanische Karte in der Hand von Frau May? gibt es da eine Offerte von Seiten von Trump? Dem Laien ist ja aufgefallen, jedenfalls dem interessierten Laien, dass Frau May, nachdem Mr. Trump gewählt worden ist, sofort mit dem Flugzeug hingeflogen ist und hat ihm da sozusagen hofiert. Und gibt es da Ambitionen in Richtung eines neuen USA-Staates oder so oder ein Zwischenstadium oder irgendwelche wirtschaftlichen Offerten? Denn man kennt ja inzwischen Herrn Trump nicht gerade als Freund der EU und als die EU als Konkurrenz zu der amerikanischen Wirtschaft. Also mit anderen Worten, gibt es da irgendwelche Querbeziehungen, was auch die Frau May so stark macht, dass sie immer noch beharrlich in ihrem Kurs weitergegangen ist? Oder ist das nur eine Wahrnehmung, die sich nicht mit den realen Dingen in irgendeiner Weise zur Deckung bringen lässt?
Herr Papke, danke für die Frage. Ich gebe sie an Herrn Bild weiter.
Ja, ich finde das ein bisschen eine Fantasie, wenn man glaubt, dass, dass Frau May sich auf Donald in den Vereinigten Staaten verlassen kann. Ich meine, das Brexit-Spiel, das Pokerspiel leider, endet sich plötzlich und wird dann Bridge. Und da haben wir eben No Trumps. Und ich glaube, da hat sie eben ihre Schwäche. Ich meine, das ist diese technische Störung, die sie gerade hatten, die sind wir ja gewohnt in England. Das ganze Brexit ist ja eine technische Störung und wird sich, glaube ich, am Ende so herausgeben, auch wenn wir dadurch geschwächt werden.
Kurz ein Wort noch zu der ergänzend. Also diese Trumpfkarte, die Sie andeuten, der Hörer, der gerade angerufen hat, die ist, das ist Schnee von gestern, sie existiert überhaupt nicht. Trump hat deutlich gesagt, Theresa May hat seinen Rat in den Wind geschlagen, nicht auf ihn gehört und er hat einen furchtbaren Deal ausgehandelt, weil sie nicht so verhandelt wie er es.
Herr Grönig, darf ich das mit einer Frage verbinden? Da schreibt uns Herr Oberseiter eine Mail. Der schreibt, das geht in diese Richtung ein bisschen, die EU sitzt beim Brexit-Poker eindeutig am längeren Hebel. Der Handel mit dem Vereinigten Königreich macht weniger als 10% aus, auch wenn es da einige Länder härter trifft. Umgekehrt handelt Großbritannien mit ca. 50% der EU. Sitzt da wirtschaftlich gesehen die EU nicht wirklich jetzt in dieser Auseinandersetzung tatsächlich da ein bisschen am längeren Hebel? Wie nehmen Sie das in Großbritannien wahr?
Das wird, wenn Sie mich generell fragen, wie es wahrgenommen wird, dann wird es so wahrgenommen, wie man es gerne wahrnehmen will.
Wie nehmen Sie es wahr?
Die Brexiteers sagen, ich sage, natürlich werden beide Schaden leiden. Großbritannien wird Schaden leiden, das ist völlig klar. Aber nehmen wir Deutschland. In Deutschland sind 200.000 Arbeitsplätze, hörte ich kürzlich diese Zahl, aufgrund der hohen Autoexporte ins Vereinigte Königreich. Einmal die deutsche Exportindustrie und die Autoindustrie wird sicherlich auch Schaden leiden. Alle sind Verlierer, zunächst mal, ökonomisch gesehen. Und es ist, wir sollten auch an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass die meisten Briten, das Volk, nicht nur aus ökonomischen Gründen oder sich von ökonomischen Motiven leiten lässt. Das ist ja eine der Besonderheiten, dass hier in Großbritannien eine Mehrheit zustande kam, die zum Teil sich durchaus bewusst war, dass es ökonomisch Unsicherheit bringen wird und dass es für einige Jahre runtergehen wird, für die aber zwei Prinzipien. Das Demokratieprinzip, dass man loswerden kann den Präsidenten, und es gibt sehr viele Präsidenten der EU, wo keiner genau weiß, wie sie dahin gekommen sind, dass dieses Prinzip gilt, demokratische Prinzip, Accountability, wie man das hier nennt, und das zweite ist, dass auch die Bestimmung, die Selbstbestimmung, die demokratische Bestimmung oder auch über die Grenzkontrollen wichtiger sind als vielleicht ein ökonomischer Schaden. Und das ist ja auch ein interessanter Punkt, dass dieses eine Tatsache ist.
Das sind wir eigentlich bei
hinzufügen. Ich meine, das natürlich, Herr Grönig, Sie haben vollkommen recht, aber es ist noch schlimmer, weil ja eben diese Zweifel, ob es dann ökonomisch wieder gut gehen würde, da haben eben die Brexiteers also mit solchen Versprechungen gespielt. Also es wird hier überhaupt kein Problem, da sofort zu einem neuen Handelsvertrag zu kommen. Klar. Die brauchen uns nämlich die in Europa, die brauchen uns viel mehr, als wir sie brauchen, weil wir mehr importieren als exportieren und. Da, ich will nicht sagen, dass alle Lügen nur auf eine Seite waren,
aber nein, sicherlich nicht.
Viele Lügen auch da in der Brexit-Kampagne.
Aber Frau Klein, aus europäischer Sicht, ja, ich wollte Sie ohnehin fragen, wäre das nicht ohnehin, wenn die EU nicht so unnachgiebig wäre, wie viele Kritiker ja sagen, wäre denn so ein Handelsabkommen überhaupt so ein großes Problem? Man hat jetzt 2 Jahre Zeit, warum bekommt man so etwas nicht hin?
Na Moment, man hat die Reihenfolge festgelegt. Man hat erst gesagt, erst regeln wir sozusagen den Entscheidungsprozess, das heißt, wie viel schuldet ihr uns noch, wie geht es mit bestimmten Rechten eben weiter und machen einen klaren Schlussstrich und dann reden wir über die Zukunftsbeziehungen. Damit hat sich die Europäische Union von Anfang an durchgesetzt, aber vielleicht darf man an der Stelle auch nochmal sagen, Stichwort Verschwörungstheorien, hier hat nicht das Zentralkomitee der Europäischen Union gehandelt, sondern es haben Verhandlungen stattgefunden mit dem Vereinigten Königreich und zwar mit Vertretern der Regierung des Vereinigten Königreiches. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, meine Herren, darf ich nochmal sagen, das ist ja jetzt alles verschüttete Milch. Also die Briten haben dafür gestimmt, die Europäische Union zu verlassen, nicht umgekehrt. Sie sind nicht rausgeworfen worden. So, es ist der Wunsch einer knappen Mehrheit beim Referendum gewesen, auszutreten, so wie es jetzt aussieht, ist es durchaus möglich, dass sie gehen, dass sie nämlich ohne Austrittsabkommen gehen. Denn alles andere würde bedeuten, dass es vom Vereinigten Königreich eine Zustimmung dazu gibt, dass man an den Europawahlen teilnimmt. Das hat die Europäische Union zur Bedingung gemacht. Wenn das Vereinigte Königreich dem nicht zustimmt, dann ist am 12. April Schluss. Vielleicht gibt es noch mal eine technische Verlängerung bis zum 22. Mai, dass die Unternehmen sich einstellen können auf einen No-Deal-Brexit. Die Vorbereitungen dafür sind ja noch nicht ganz abgeschlossen, aber sie sind sehr weit gediehen in der Europäischen Union. So wird es kommen. Und im Grunde genommen ist es jetzt eigentlich auch zu spät, darüber zu spekulieren, was hat alles dazu geführt. Meiner Meinung nach sind sehr viele Gründe, die für dieses knappe Jahr, zu diesem knappen Jahr geführt haben, noch nicht genannt in der Sendung. Aber das ist ja allgemein bekannt, dass es eine Menge innenpolitische hausgemachte Gründe eben auch waren. So ist das jetzt. Die Briten wollen gehen und wahrscheinlich wird es auch so kommen. Ich glaube, alle sind dabei, sich an diesen Gedanken inzwischen zu gewöhnen. Und vielleicht noch mal eine These dazu zu sagen, über den europäischen Tellerrand hinausgeblickt, möglicherweise ist es nicht das größte Problem für die Europäische Union in der Zukunft, dass die Briten zunächst mal draußen sind, man über bessere Beziehungen verhandelt. Ich glaube, dass die Probleme ganz woanders liegen. Und ich bin die Letzte, die bestreiten würde, dass die Europäische Union viele Krisen hat und viele Probleme. Nur das ist keine Erklärung und keine Entschuldigung vollkommen für das, was im Augenblick sich in London abspielt. Man sollte die beiden Dinge zumindest mal im Kopf auch ein wenig auseinanderhalten. Die Krise, die wir seit Monaten im Parlament von Westminster sehen und das, was sich im Augenblick in der Europäischen Union abspielt. Denn so zerstritten, wie man das hätte annehmen können beim Thema Brexit, war die Europäische Union nicht. Da haben die 27 bisher zusammengestanden.
Herr Bild, da drängt sich mir die Frage an Sie auf. Frau Klein geht jetzt offenbar von einem harten Brexit aus, das wahrscheinlich dazukommt. Herr Grönig hat uns vorhin gesagt, 75% der Abgeordneten im Unterhaus wollten das eigentlich nicht. Am Wochenende waren da 100.000 auf den Straßen bei Ihnen in London. Steht das für Sie noch zur Debatte, dass die Briten das rückgängig machen, den Austritt aus der EU, dass es vielleicht ein zweites Referendum gibt? Oder ist das so Wunschdenken von uns vom Kontinent aus gesehen?
Nein, es ist auch ein Wunschdenken von vielen, vielen Briten und auch von vielen ja im Parlament, auch wenn sie noch nicht zugeben wollen, dass sie eigentlich auch diesen harten Brexit ohne Vertrag vermeiden wollen. Die hatten nämlich Angst, dass in den Wahlkreisen, die sogenannten Remainers, die bleiben wollen, auch also in ihren Wahlkreisen abgesetzt werden würden, weil dort die Leute für Leave, also für den Brexit gestimmt haben. Aber ich glaube, das ändert sich alles. Und wenn noch überhaupt Poker gespielt wird, dann nur in London. Und dann eigentlich zwischen den Flügeln der konservativen Partei. Da, gut, da mischt sich ein bisschen Labour ein, aber noch nicht eigentlich sehr, sehr wirkungsvoll. Es ist ein Pokerspiel zwischen Frau May auf der einen Seite und da sind noch viele Spieler da mit im Spiel. Und man weiß nicht, also wer gegen wen genau pokert hier. Und das ist ja das Problem. Es ist ja völlig unklar, wer gegen wen hier pokert.
London oder Brüssel, wer gewinnt im Brexit-Poker? Das ist heute unser Thema in der Sendung Kontrovers. Und wenn Sie sich noch einmischen wollen, 00800 4464 4464. Wir gehen in die letzte halbe Stunde unserer Kontroverssendung heute zum Thema London oder Brüssel. Wer gewinnt im Brexit-Poker? Kritisches über die Politik in Großbritannien haben wir schon einiges gehört in dieser Sendung. Es gibt aber auch andere Stimmen, die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Da schreibt uns beispielsweise Joachim Frieben. Die Briten sollten dankbar sein, dem Völkergefängnis EU zu entkommen. Ihr Fehler war, sich nicht von Anfang an für einen Clean Brexit auf der Grundlage der WTO-Handelsregeln entschieden zu haben und Verhandlungen mit der EU nach einem Austritt aus einer Position der Stärke herauszuführen. Ähnlich vielleicht denkt auch Frau Bernecke aus Herrsching, die uns angerufen hat. Hallo Frau Bernecke.
Hallo.
Höre, Sie sind auch kritisch der EU gegenüber.
Ja, aber ein bisschen anders als der Schreiber. Also zum einen bin ich der Meinung, es ist überhaupt kein Poker zwischen Brüssel und London, sondern es ist eine ganz einfache Friss-oder-Stirb-Geschichte seitens der EU. Und ich bin der Meinung, die Frau Klein sagte zwar, über vergossene Milch braucht man nicht zu reden. Ich denke, es ist aber wichtig, über die zu reden. Ich glaube, es gehört auch junge Vergangenheitsbewältigung her. Und zwar, ich finde, die EU hat unglaubliche Fehler gemacht, was England anbetrifft. Ganz vorneweg, ich finde Europa eine ganz tolle Idee, EU eine ganz tolle Idee, aber miserabel gemacht. Und ich bin der Meinung, das war ein erstes Signal, dass man auf Fehler reagieren muss, dass man reformbedürftig ist, als England kam. Jetzt die ganzen nationalistischen, rechtspopulistischen Bewegungen sind ja genauso wieder ein Signal und die EU reagiert einfach nicht. Die EU setzt sich tolle Ziele, ich finde jetzt auch zum Beispiel Mindestlohn tolles Ziel, aber da muss vorher was passieren, genauso mit dem Euro. Der wurde eingeführt, es war klar, es muss ganz viel passieren, dass es funktioniert. Es ist nichts passiert. Mhm. Mindestlohn. Die EU müsste und macht überhaupt keine Strukturpolitik.
Frau Bernecke, wenn ich Sie da vielleicht fragen darf, wenn wir uns auf Großbritannien ein bisschen beschränken in dieser Diskussion, was hätten Sie da von der EU erwartet? Jetzt noch ein Zugehen auf die EU?
Von Anfang an, keine vergossene Milch, sondern die EU muss endlich mal über die eigenen Fehler nachdenken. Im Augenblick ist eine Friss- oder Stirb-Situation. Die Frau May hat ja überhaupt keinen Verhandlungsspielraum. Wer denn? Die EU kommt ja keinen Schritt entgegen und sie versucht da was ihr von der EU aufs Auge gedrückt wird, in ihrem Parlament durchzubringen. Die ist also eine Schachfigur ohne Schritt nach hinten oder nach vorne Möglichkeit. Mhm. Also ich finde es himmelschreiend, was passiert. Und ich finde zum Beispiel auch, dass der Speaker kritisiert wird, dass er das Gesetz von 1600 und so weiter ausgräbt. Der hat natürlich völlig recht. Wir können doch nicht abstimmen, bis endlich das rauskommt, was wir wollen. Aber meine Hauptmessage ist, die EU, tolle Idee, miserabel, unprofessionell gemacht und gravierend reformbedürftig, sonst geht knallt sie auseinander.
Ja, Frau Bernecke, ganz herzlichen Dank für diesen Anruf, für diesen Punkt. Ich gebe es auch gleich an Bettina Klein erstmal weiter, unsere Brüssel-Korrespondentin, mit der Frage vielleicht. Also Frau Bernecke fordert da jetzt noch ein Zugehen auf die Briten, fordert unter Umständen, das würde ja auch bedeuten, neue Verhandlungen. Wenn also Großbritannien jetzt nochmal, danach sieht es ja unter Umständen aus, da eine sehr, sehr lange Übergangsfrist bekommt, Frau Klein, heißt das auch, es gibt noch die Verhandlungen, der Vertrag wird noch einmal geöffnet oder ist die EU da knallhart?
Also Stand jetzt nicht, das wissen wir alle. Was in 2 Jahren ist, das kann ich heute auch nicht beantworten, sozusagen, wo wir dann sein werden. Aber dass es diese verlängerte Frist gibt, Das hängt ja im Augenblick einzig und allein davon ab, dass Großbritannien sich dazu bereit erklärt, an den Europawahlen teilzunehmen. Und das können sozusagen die Kollegen in London vielleicht besser beantworten, ob es dafür irgendeine Chance gibt, wenn sozusagen jemand, der noch sehr viel stärker einen Brexit wollte als Theresa May in der Regierung ist, ob mit so jemandem das dann überhaupt denkbar ist. Und wenn es das nicht gibt, Stand heute, wird es eben einen harten Brexit geben oder einen No-Deal. Aber vielleicht mal zu ein paar Punkten, die Frau Bernicke da angesprochen hat. Also erstens Reformbedarf, natürlich stimme ich uneingeschränkt zu. Am Tag nach dem Ergebnis des Referendums hat sogar Jean-Claude Juncker, glaube ich, war es, gesagt, natürlich, das war ein Wake-up-Call, der Brexit. Also ich glaube, es ist eine Menge dadurch an Nachdenken auch passiert in der Europäischen Union. Der Brexit war das eine, die Trump-Wahl war das nächste, populistische Bewegungen in verschiedenen Staaten dazu. Ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, dass Griff Formen nötig sind, das ist vorhanden. Das Problem ist nur, die EU ist nicht Brüssel. Die EU sind die Mitgliedstaaten, denn diese entscheiden und nicht irgendeine EU-Kommission. Es waren bisher 28 Staaten, es werden vielleicht demnächst nur noch 27 sein und in deren Hoheit liegt das. Und die Frage, gut, die Populisten werden stärker hier und dort, sie haben Italien genannt, Osteuropa, was wäre denn die Alternative, auf deren Forderungen zuzugehen, die ja im Kern auf eine Abschaffung oder Unterhöhlung eigentlich der Europäischen Union hinauslaufen werden. Noch ein Punkt, friss oder stirb, ich habe es schon mal gesagt, die Verhandlungen haben gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich stattgefunden. Dass die Europäische Union, dass Michel Barnier, der ja das Mandat hatte, der 27 Staaten, sich klüger angestellt hat bei den Verhandlungen, dass er überhaupt einen Plan hatte. Das hat der Europäischen Union sicherlich Vorteile beschafft, denn von Großbritannien aus konnte man nicht genau erkennen, wo sie eigentlich hinwollen und ob sie sich eigentlich des Ausmaßes bewusst gewesen sind, was sie da gewählt haben. Im Augenblick gilt, das Abkommen wird nicht aufgemacht und die Entscheidung liegt jetzt in London, wie sie sich entscheiden, was die Europawahlen angeht, ob es da mal eine Verlängerung gibt oder nicht.
Und das Wort hat bei uns jetzt Herr Ulrich aus Hamburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Zagatta und an die Damen und Herren, Dame und die zwei Herren. Ich hätte mal zwei Sachen ganz gerne gesagt und nochmal ganz schnell. Ich habe so ein Bild für mich gehabt irgendwann mal, wenn man einen Politiker um 3 Uhr morgens weckt und dann schreckt er auf und sagt, ich bin optimistisch, das. Und wenn man einen Politiker im Moment teilweise Herrn Lambsdorff und so weiter um 3 Uhr morgens wecken würde und flüstern würde in sein Ohr Brexit, dann würde er sagen, es ist eine Lose-Lose-Situation. Ich finde, man sollte da anders denken und auch das deutlich machen als Politiker auch. Also zum Beispiel auch Herr Meurer mittlerweile, wenn ich das richtig verfolge, so ein bisschen denkt.
Unser Korrespondent in London.
Ja, genau. Man sollte doch endlich auch mal die Chancen sehen und das auch mal deutlich voranrücken. Vor dem Brexit wurde, ich weiß noch, der Schulz, Europaparlamentspräsident damals hat gesagt, irgendwie die Briten blockieren da, die Briten blockieren da und da wurde so auf den Cameron geschimpft und so weiter. Und jetzt hat man noch die Möglichkeit auch, das auch mal voranzustellen, dass man in gewissen Feldern, Politikfeldern, da eine viel bessere Vertiefung hinkriegt, als wenn die Briten drin wären. Mhm. Und dann die zweite Sache, wenn ich das noch darf.
Also die EU ohne Briten, ja, das war der Punkt.
Ne? Ja, genau, ja, ja. Und was mir so ein bisschen auffällt, immer nach irgendwelchen Sachen, die so unvorhergesehen scheinen, wie Fukushima oder die Finanzkrise, dann sagen sie alle, oh, das haben wir jetzt aber überhaupt nicht gedacht und so weiter. Ich muss sagen, im Vorfeld des Brexit konnte man schon damit rechnen, dass es unter Umständen so ist, dass das passiert. Wissen Sie, ich träume manchmal davon, dass es innerhalb von sei es EU-Institutionen oder auch Bundesregierung so eine Stelle gibt oder einen so einen Bereich gibt, wo solche Szenarien entworfen werden. Also die so weg sind von der Bürokratie. Schauen Sie, die Bürokratie, die sagt so, wir wollen eigentlich nur das, wir haben genug damit zu tun, was hier alltägliche Sache ist. Und wenn jetzt irgendwann das was völlig Unvorbereitetes kommt und da sagen wir, ach nee, oh, das wollen wir lieber nicht und so weiter. Und da gibt es eine, und da will man lieber nichts zu tun als Bürokratie, das ist so überfordert.
Herr Ulrich, ist das Problem vielleicht nicht sogar, dass die Briten so eine Stelle bräuchten? Das scheint mir doch eher das Problem zu sein in dieser Diskussion, würde ich mal einwenden.
Ja, natürlich, ja, wir bräuchten eigentlich, alle. Das ist aber eher so eine, wissen Sie, so grundsätzliche Sachen haben ja manchmal auch einen Einfluss. Also manchmal ist man so im Klein-Klein und so den Einzelheiten, aber es gibt so ganz größere, so oben drüber hängende Sachen, die dann auch einen Einfluss haben können. Und das ist so ein Prinzip, finde ich, was man so andenken müsste in der Politik, dass man auch wirklich mal solche, sei es ein Ministerium oder keine Ahnung, oder so ein Unterministerium oder so, wo man solche Szenarien mal entwirft, so wie können wir da und da und da und da auch solche Sachen damit einbringen.
Aber was hilft jetzt das in dieser verfahrenen Lage? Haben Sie da noch einen Satz? Oder eine Vorstellung?
In dieser verfahrenen Lage, wie gesagt, da würde das ist ja eine langfristige Sache, die ich jetzt letztens gesagt habe, aber da würde das Erste reingehen, dass man wirklich mal deutlich sagt, irgendwie so, wir können die soziale Vertiefung machen, wir können dort eine größere Vertiefung, da diese verschiedenen Bereiche rausnimmt und dann ganz deutlich macht, das ist eine Chance, wenn die Briten nicht mehr drin sind.
Herr Ulrich, danke, Sie blicken schon über den Tag hinaus. Wir bleiben noch kurz bei dieser Woche. Herr Grönig will sich da schon einmischen, aber trotzdem meine Frage, wir haben nicht mehr so lange Zeit. Die Diskussion läuft uns ein bisschen sonst davon. Wie geht es jetzt in dieser Woche in Großbritannien weiter? Wir haben gehört, es gäbe einen Putsch gegen Frau May. Gibt es den nicht? Geht es mit ihr weiter, ohne sie? Was passiert jetzt in dieser Woche, Jürgen Grönig?
Der Putsch ist erstmal niedergeschlagen, falls es denn überhaupt Aussichten gab, ihn durchzusetzen. Es wird verschiedene Abstimmungen geben, bei denen verschiedene Modelle dem Parlament vorgelegt werden, gegen den harten Brexit, dann ein anderes Verbleib und so weiter und so fort. Aber es ist schwer, die Zukunft vorauszusagen in dieser volatilen Atmosphäre. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Frau Bernickes Anruf eingehen, wo sie sagte, man kann nicht nur die Vergangenheit sein lassen. Man muss die Ursachen für die Krise, die in der Vergangenheit entstanden sind, auch natürlich ansprechen. Und da muss ich auch sagen, es ist völlig richtig, die EU hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten übernommen. Sie ist zu stark beseelt gewesen von dem Wunsch, den Nationalstaat zu überwinden, in dem übrigens die Demokratie geboren wurde und wahrscheinlich auch richtig funktionieren kann, nur innerhalb des Nationalstaates. Deshalb hat man ja immer über die Jahre hinweg vom europäischen Defizit der EU gesprochen. Und das ist in der Tat so, und da ist der Warnruf, der 2005 hätte erschallen müssen, auch wieder ungehört verhallt, als nämlich die Franzosen und die Holländer, die zwei Gründungsnationen der EWG, die europäische Verfassung abgelehnt haben mit deutlicher Mehrheit. Das heißt, es war eigentlich ein Schuss vor den Bug der Integrationisten, die den europäischen Staat und der europäischen Nation schaffen wollten. Und das geht eben schlecht. In dieses Projekt gehört auch noch der Euro rein. Und die Briten sind ja erstens lange rausgehalten worden, weil die Franzosen sie nicht drin haben wollten. Und als sie dann endlich reinkamen, waren sie immer dagegen, zu sehr auf Richtung Superstaat zu gehen. Ja. Und das ist etwas, was die EU-Integrationisten leider nicht daran gehindert hat, es doch zu versuchen. Das Ergebnis sehen wir alle. Und die EU ist im Augenblick im Zeitalter der Renationalisierung, die ja die Welt rum stattfindet, ist selbst auf dem Weg. Und insofern ist das, was der letzte Hörer gesagt hat, zum Teil illusorisch, weil die Vertiefung vielleicht noch mal von Frankreich vorangetrieben wird, aber sonst keiner will und die EU ja in verschiedene Blöcke
ausschließt. Herr Grönig, ich würde ganz gerne noch mal auf die Seiten der Europäischen Union mal kurz was
Frau
dazu.
Klein, wir wollen jetzt keine Grundsatzdebatte über Europa noch mal führen. Ich würde gerne doch die restlichen 10 Minuten in der Sitzung, wenn Sie mir erlauben, da frage ich Sie auch gleich noch nach, fragen, wie es jetzt da konkret weitergeben kann. Also Herr Grönig hat uns jetzt auch gesagt, was die Briten alles an dieser EU stört, wogegen sie sind. Wir hören jetzt wieder in dieser Woche, es gibt Abstimmungen. Man ist in Großbritannien offenbar gegen einen harten Brexit, gegen den Backstop, gegen eine neue Volksbefragung. Herr Bild, für was sind denn die Briten?
Also, wenn man ja die, wenn Sie mich fragen, sind sie inzwischen auch natürlich immer also geteilt, also nicht mehr 52, 48 wahrscheinlich umgekehrt oder 53 jetzt für bleiben und 47 für Brexit. Aber was jetzt geschieht, ich meine, es gibt Herr König, glaube ich, ist vielleicht sogar zu lange in England gewesen. Er klingt für mich wie ein bisschen wie ein Little Englander, was aber sehr schön ist von einem Deutschen. Aber was jetzt passiert, wenn Sie heute in der Times sehen, da gibt es einen sehr schönen Cartoon, also eine Skizze. Da ist eine Frau May, eine Henne, da in ihrem Haus oben und umringt von Füchsen. Und der erste Fuchs sagt, also ich gehe rein, aber nur wenn ein anderer zuerst geht. Und der andere sagt, ja, ich auch. Und der andere sagt, ja, ich gehe auch nicht zuerst rein. Es heißt, dieser Putsch, ich glaube, der Putsch, der Versuch war, ist ja echt. Aber keiner traut sich da, den ersten Fuchs zu spielen, um die Henne also wegzukriegen.
Und es gibt auch niemanden, übrigens.
Bitte?
Es gibt auch niemanden, der attraktiv genug ist und der eine Partei oder auch gar die Wähler auf sich vereinigen könnte. Es gibt keinen.
Es geht ja nicht um die Wähler. Es ginge in diesem Fall, wenn es kurzfristig passiert, wer würde dann das Vertrauen der eigenen Partei, nämlich der Konservativen, gewinnen? Und da gibt es, glaube ich, keinen, weil ja, auf der einen Seite sind die Brexitiere und auf der anderen Seite sind wieder die Remainer.
Frau Klein, haben Sie denn noch oder nehmen Sie das in Brüssel noch so wahr? Gibt es denn da noch Vertrauen in die Briten? Man hatte die Verhandlungen, wir haben das oft auch in Ihren Berichten gehört, mit Kopfschütteln teilweise begleitet. Wie stellt sich die EU da jetzt einen Ausweg vor, wenn man realistisch ist? Und ist die EU, was eventuell künftige mögliche Verhandlungen noch einmal aufzunehmen, in der Frage, ist man da sich immer noch so einig, wie das bisher war?
Ich habe es ja schon geschildert. Es herrscht Ernüchterung, es herrscht das Bedürfnis nach klaren Verhältnissen. Man hat von EU-Seite hier beim Gipfel vergangene Woche versucht, einen Zeitplan darzustellen, hat ganz klar die Bedingungen formuliert und der Rest ist jetzt einerseits abwarten, denn es muss in London eine Entscheidung getroffen werden und zweitens sich vorbereiten auf die unschöne Möglichkeit eines No-Deal-Szenarios. Ich darf allen nochmal versichern, die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Und mich würde mal interessieren, vielleicht die Frage an Herrn König und an Herrn Bild, wenn wir über die mögliche Nachfolge einer Theresa May sprechen, die ja bisher komplett ausgeschlossen hat, also Teilnahme an den europäischen Wahlen Ende Mai, ist denn in irgendeiner Weise denkbar, dass irgendein Nachfolger oder irgendeine Nachfolgerin sich auf diese europäische Bedingung einlässt? Denn das wäre ja die Voraussetzung dafür, dass es eben, wie es in der genannten Verschwörungstheorie in Anführungsstrichen, dann kommen würde, nämlich eine weitere Verlängerung. Ist so jemand in Sicht, der das Vereinigte Königreich in die Europawahlen Ende Mai führen wird?
Ich glaube ja, denn ich meine, das ist eigentlich keine Frage von Prinzipien hier. Ich meine, ob man da teilnimmt an eine Wahl oder nicht, ist ja nicht so wichtig. Ich meine, es geht ja nicht um Milliarden hier. Natürlich ist es bürokratisch unangenehm, wenn man da ganz plötzlich an einer Wahl teilnehmen muss, für die man nicht vorbereitet war. Aber ich glaube, das ist keine so schwere Frage, wie das Frau Klein schildert.
Ich muss entschieden widersprechen. Es ist eine extrem schwierige Frage und beide Parteien, übrigens die Konservativen ganz besonders, aber auch Labour, sind nicht begeistert von der Teilnahme an europäischen Wahlen, weil das praktisch ein Ergebnis produzieren würde, wo die konservative Partei auseinanderfällt. Eine neue Brexit-Partei würde wahrscheinlich die stärkste Partei in den Europawahlen werden. Und Labour ist genauso, wir haben wenig über Labour geredet, es war ja auch kein Grund dafür, aber Labour ist ja auch tief, tief gespalten zwischen Marxisten oder Kommunisten, Ex-Trotzkisten, die immer die EU als kaptisches Projekt abgelehnt haben, also Corbyn und seine engeren Berater und die Momentum-Bewegung. Und dann, da gibt es auch schon viele Abspaltungen, neue Formierungen. Also beide großen Parteien fürchten die Europawahl. Deshalb glaube ich nicht, dass Sie, Frau Klein, eine Begeisterung bei irgendeinem konservativen potenziellen Nachfolger von May finden werden für die Teilnahme an europäischen Wahlen. Und man hofft auf eine andere Lösung, auf eine Repräsentation, die in Prozentualen den Parteien gegeben wird für eine Übergangsphase, die sie also sozusagen solche Abgeordneten nominieren können. Aber ich glaube, die Teilnahme der Europawahl ist etwas ganz Schreckliches, weil das die Spaltung der beiden großen Parteien.
Herr Krönig, dann lieber harter Brexit. Ja.
Begeisterung ist nicht vonnöten, eine Entscheidung wäre vonnöten.
Genau. Nein, aber ich glaube nicht, dass es einen harten Brexit geben wird. Ich glaube nicht, dass es einen harten Brexit geben wird. Aber das ist meine Voraussage.
Das würde aber bedeuten, dass die Europäische Union komplette 180-Grad-Wendung macht und doch es zulässt, dass die Briten eine Verlängerung bekommen, ohne an den Europawahlen teilzunehmen. Das haben Sie gerade am Freitag ausgeschlossen. Also ich bin gespannt, ob es zu der 180-Grad-Wendung kommen wird.
Herr Bild, wie sehen Sie das?
Ich bin da einer Meinung mit Frau Klein. Also man muss nicht begeistert sein, um teilzunehmen. Ich finde es nicht so tragisch für die Parteien wie das, Herr Krönig.
Es geht ja oder nein, ohne Begeisterung, völlig rational, politische Entscheidungen.
Ich verstehe, aber wer die innenpolitische Situation kennt und die Angst der Parteien auseinanderzufallen in zwei völlig gegensätzlichen Flügel, das muss auch in Rechnung gestellt werden.
Wir waren mal in Briten Pragmatiker, ob das noch stimmt. Da haben Sie vielleicht recht, Herr König. Wir sind inzwischen nicht mehr pragmatisch genug, um da sogar teilzunehmen. Sie haben vielleicht recht.
Woher kommt das eigentlich, Herr König? Wir hatten ja immer ganz neidisch fast mal nach Großbritannien geschaut, nach London, auf das Mehrheitswahlrecht, weil wir gesagt haben, na gut, diese ständigen Koalitionen, die wir in Deutschland haben, Rücksichtnahme, das hat man dort nicht. Da gibt es klare Entscheidungen. Also davon ist ja keine Rede mehr.
Völlig richtig. Im Augenblick zerfasert das Zwei-Parteien-System, das es im Grunde genommen gegeben hat, basierend auf Mehrheitswahlrecht in Großbritannien. Und wir leben in einer Zwischensituation, die Widersprüche produziert. Und wahrscheinlich werden die sich auflösen und es wird ein neues Parteiensystem entstehen müssen. Wir sind im Augenblick Zeuge der Geburtsstunde eines neuen Parteiensystems, möglicherweise eines neuen Wahlrechts.
Zum Schluss vielleicht noch die Frage, wir haben es erlebt in dieser Diskussion, tiefe Gräben zwischen der EU und London. Man wird sich nicht einig nach 2 Jahren Verhandlungen. Es gibt Verärgerung auf beiden Seiten. Über den Tag hinaus, egal wie das jetzt ausgeht, Herr Bild, lässt sich das schnell wieder beheben? Kann man da schnell wieder zum Alltag übergehen?
Ich wüsste nicht mehr, was der Alltag sein würde. Ich meine, auch wenn es jetzt zu einem harten Brexit kommt, muss man ja, das endet ja nicht an die Geografie. Man muss ja weiter verhandeln. Man muss da versuchen, einzelne so Verträge zu machen, damit der Handel nicht ganz zum Stillstand kommt. Es ist ja unvermeidlich, dass wir weiter mit der EU verhandeln und sprechen. Geschiedene Leute, aber wenn die in derselben Stadt, die werden sich immer wieder treffen im Supermarkt. Und genauso wird es sein, glaube ich, zwischen Großbritannien und dem Rest von Europa.
Herr Krönig, sind Sie da so optimistisch?
Ich hoffe auf die Einsicht von allen Beteiligten, denn Europa ist höchst gefährdet. Ganz egal, ob man die EU kritisch sieht mit ihrem zu starken Integrationsbestrebungen oder ob sie hätte ein Europa der Vaterländer nach de Gaulle's Modell sein sollen oder sollte sie wieder werden. Sie ist ohnehin auf dem Weg in diese Richtung des Europas der Vaterländer, wo das nationale Eigeninteresse stärker betont wird. Übrigens auch wir Deutschen, wir bauen eine Pipeline mit Russland gegen den Widerstand vieler anderer europäischer und westlicher Nationen. Das ist unser eigenes Interesse. Es gibt viele andere Beispiele für diese nationale Re-Emergence. Aber ich glaube, dass Europa gut beraten wäre, was für ein Verhältnis Großbritannien immer zu Europa haben wird, mit so eng wie möglich mit einem Post-Brexit Großbritannien zusammenzuarbeiten, zum Teil aus militärischen Gründen. Wir Deutschen haben eine Armee, die kaum funktionsfähig ist. Frankreich und Großbritannien haben funktionsfähige Armeen. Sicherheit und andere Fragen spielen auch eine Rolle. Deshalb hoffe ich eigentlich darauf, dass das die Vision von Churchill, die er 1947 formuliert hat, als er sagte, Europa muss zusammenwachsen. Wir werden zwar nicht Teil sein dessen Ganzen, aber wir sind Freunde, wir wünschen euch wohl, wir helfen euch. dieses ist vielleicht das neue Europa, die neue europäische Realität, die sich abzuzeichnen
beginnt. Frau Klein, sind Sie da auch so optimistisch, wenn Sie die Verhandlungen da der letzten Wochen und Monate erlebt haben, dass diese Verärgerung, die sich da aufgebaut hat, dann doch relativ schnell wieder zu überwinden ist?
Also ich glaube schon, dass sich ein Rest der Rationalität auch auf der Insel und in der Europäischen Union vielleicht ohnehin bewahrt hat. Ich hoffe und wünsche das auch zutiefst, was Herr Krönig gerade angedeutet hat. Ich glaube, dass es nicht ohne die Briten, auch was die Sicherheitspolitik für Europa angeht, gehen wird. Ich habe es für einen bedauerlichen Fehler gehalten, dass die Briten aussteigen. Wenn es so kommt, muss man sich jetzt wirklich um ein enges Verhältnis bemühen, denn das war der Gründungsgedanke der Europäischen Union, dass wir von diesen kriegerischen Tönen und von dieser Unversöhnlichkeit einfach wegkommen. Und vielleicht werden Teile des angeklagten Establishments in Anführungsstrichen auch dafür sorgen, dass man auf rationaler Ebene weiter miteinander verhandelt und im Gespräch bleibt.
Das war kontrovers heute zum Thema London oder Brüssel. Wer gewinnt im Brexit-Poker? Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Diskussionsrunde, bei dem britischen Journalisten und Publizisten Peter Bild, bei Bettina Klein, unserer Deutschlandfunk-Korrespondentin in Brüssel und bei Jürgen Grönig, dem freien Journalisten in London. Allen Hörern danke für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten geht es gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher, mit Georg Ehring. Und am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich Martin Sagatta.